Willkommen auf der Naturroute in Enger. Diese Fahrradroute führt über einen 22 Kilometer langen Rundweg. An 23 Wegpunkten erfahren Sie Wissenswertes zu Tieren und Pflanzen, über die lokale Geschichte und über die jahrhundertealte Verbindung von Mensch und Kulturlandschaft. Die Naturroute um die Stadt Enger startet in der Innenstadt und spürt dort dem sagenhaften Widukind mit eigenem Museum nach. Sie schwenkt dann nach Norden zu einem typischen Sattelmeierhof, dem Nordhof. Vorbei am ehemaligen Wohnhaus des berühmten Biologen Rolf Dirksen geht es weiter über Sieke- und Bachtäler, bis zum ersten Mal die alten Gleise der Kleinbahn gekreuzt werden. Weiter geht's in Richtung des mächtigen Ringsthofes, vorbei an einer alten Bismarck-Eiche und einem verwunschenen Trafohäuschen. Einsame Heuerlingshäuser erinnern an die arme Landbevölkerung, die tags auf dem Feld und nachts am Webstuhl arbeitete. Im Enger Bruch lassen sich seltene Zug- oder Brutvögel beobachten. Kurz vor dem Ende der Tour ist der Besuch im Gerbereimuseum der abschließende Höhepunkt. Viel Spaß dabei wünscht Ihnen die biologische Station Ravensberg. Sie befinden sich am Punkt 1, Start und später auch Ziel, Kirche und Museum. Die evangelische Kirche in Enger vereint romanische und gotische Stilrichtungen. Die Ursprünge der Kirche wurden bei einer Grabung entdeckt und gehen bis in das frühe 9. Jahrhundert zurück. Sofort fällt der freistehende Glockenturm auf. Weil hier das Grabmal Widukinds vermutet wird, ist die Kirche auch überregional bekannt. Zeugnis dieser Annahme ist das Grabrelief aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Es befindet sich hinter dem Altar. Es ist eines der frühesten und bedeutendsten großplastischen Werke der Bildhauerei in Deutschland. Ob der unbekannte Künstler wirklich den zum Christentum bekehrten Widukind darstellen wollte, ist bis heute nicht geklärt. Eine ältere Inschrift im Sockel nennt jedenfalls seinen Namen nicht. Die Stiftsherren in Enger pflegten jedoch seit dem frühen 13. Jahrhundert die Widukind-Tradition mit Nachdruck und bemühten sich, die Gebeine eines Stifters vorzuweisen. Diese Gebeine gelangten 1414 als Widukinds Gebeine nach Herford. Heute liegen sie im hölzernen Schrein eines kleinen gotischen Altares hinter dem Altar in der Stiftskirche Enger. Die Stadt Enger ist seit Jahrhunderten eng mit dem sächsischen Heerführer verbunden. Viele Geschichten und Sagen ranken sich um seine Person und um sein Wirken in der Region. Aufschluss darüber gibt die eindrucksvolle und moderne Ausstellung im neu eröffneten Widukind-Museum. Sie erreichen nun Punkt 2, den Barmeierplatz und den Widukindbrunnen. Auf dem Barmeierplatz im Zentrum der Stadt befindet sich der Widukindbrunnen. Er soll das Sachsentum zwischen Götterglaube und Christentum symbolisieren. Die sprudelnde Steinsäule verweist auf die sagenhafte Irminsul, das Heiligtum der Sachsen. Die emporstrebenden Säulen stellen eine Knospenkrone dar, die an Königin Mathilde erinnert. Sie wurde 895 in Enger geboren. Die Ehefrau Heinrich des I., Nachfahrin Widukinds und zudem die Gründerin des Dionysius-Stiftes in Enger. Auf der Krone befindet sich eine zeitgemäße Darstellung des Sachsenherzogs Widukind, hoch zu Pferd auf seinem geschichtsträchtigen Weg zur Taufe nach Attigny. 10 Bronzetafeln an den Seiten des Beckens zeigen einige der zahlreichen Widukind-Sagen. Der kleine Ort Attigny in den französischen Ardennen war im 8. Jahrhundert eine der bevorzugten Residenzen Karl des Großen. Die Taufe Widukinds 785 in der Kaiserpfalz besiegelte seine Unterwerfung und begründet zugleich seinen sagenhaften Ruf. Sie befinden sich am Punkt 3, am Nordhof. Der Nordhof ist heute ein Gartenbaubetrieb mit Baumschule. Er ist ein weiteres Beispiel für die in Enger typischen Sattelmeierhöfe. Am Punkt 13 erfahren Sie mehr dazu. Das Vierständer-Fachwerkhaus ist umgeben von einem schönen alten Baumbestand. Der Schaugarten steht zur Besichtigung offen. Sie befinden sich am Punkt 4, am jüdischen Friedhof. Einen guten Ort nennen die Juden ihre Friedhöfe. Wie viele seinesgleichen legt auch der Friedhof an der Ziegelstraße Zeugnis ab vom furchtbaren Schicksal der Juden in Deutschland. Die letzten Bestattungen datieren aus den 1930er Jahren. Die jüdische Gemeinde Enger schloss sich bereits 1927 mit der an Herford zusammen. Im Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Friedhöfen zeigen die Grabsteine nach Norden und nicht, wie üblich, nach Osten oder Süden. Der Friedhof ist für die Öffentlichkeit leider nicht zugänglich. Sie befinden sich am Punkt 5, das Wohnhaus von Rolf Dirksen, Biologe und Naturschützer. Im Land Wursten zwischen Bremerhaven und Cuxhaven ist Rolf Dirksen aufgewachsen. Er lebte von 1907 bis 1983. Nach der Schule war er Vogelwärter auf der Vogelinsel Nordau-Oog. Dann erfolgte die Ausbildung zum Lehrer. Erste Veröffentlichungen machten Dirksen schnell bekannt, zum Beispiel »Die Insel der Vögel«. Lange ein Bestseller. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Biologieprofessor an der Pädagogischen Hochschule in Bielefeld und ließ sich dieses hübsche Haus am Rand von Enger bauen. Dirksen beeinflusste hunderte Studenten und werdende Lehrer sehr stark. Vielen von ihnen ist er heute noch wegen seiner charismatischen Persönlichkeit sehr präsent. Er wurde Vorbild durch sein frühes Engagement als Freilandbiologe und Naturschützer. Einige seiner Schüler gründeten ganz in seinem Sinne 1980 das Biologiezentrum Gut Bustedt in Hiddenhausen, wo heute noch Biologieunterricht im Freien tausende Schüler jährlich begeistert. Dirksen arbeitete ab 1960 auch als Verfasser von Schulbüchern, Tierkunde 1 und 2 beispielsweise. Auf dem gegenüberliegenden Friedhof liegt er an der Seite seiner Frau begraben. Sie befinden sich an Punkt 6, das Sieg. Mit Sieg wird allgemein eine feuchte Senke bezeichnet. Im Ravensberger Hügelland wurden Sieke in den vielen weit verzweigten Bachtälern angelegt von den sogenannten Wiskenmackern, den Wiesenmachern. Dabei wurden die vorhandenen Kerbtäler umgebaut, um sie als Weideland zu benutzen. Die Böschungen wurden in mühevoller Handarbeit abgestochen, die Talsohle eingeebnet und der Bach an den Rand verlegt. Sieke dienten vorwiegend als hofnahe Viehweide. Die steilen Talränder, die meist mit Sträuchern bepflanzt waren, machten ein Hüten oder das Einzäunen des Viehs einfach oder sogar überflüssig. Auf der Fahr-im-Kreis-Strecke in Enger finden sich viele kleine und typische Sieke. Sie befinden sich an Punkt 7. Schwerpunkt sind hier Eichen an Bauernhöfen als besondere Naturdenkmale. Viele Bauernhöfe der Region sind umgeben von kleinen Eichengruppen. Oftmals sind sie nach Westen hin als Bauholz für nachkommende Generationen gepflanzt. Sie spenden Schatten und geben Wetterschutz vor den vorherrschenden westlichen Winden. Viele Hofeichen haben inzwischen ein stattliches Alter erreicht und bieten mit ihrer rissigen Borke vielen Tieren Lebensraum, wie zum Beispiel dem Gartenbaumläufer. So hört er sich an. Dieser kleine Singvogel brütet zwischen Borke und Stamm, bevorzugt den Eichen. Deshalb wohnt an fast jeder eichenbestandenen Hofstelle ein paar dieser recht unscheinbaren Baumkletterer. Sie befinden sich nun am Punkt 8, an den Gleisen der Kleinbahn. Heute ist die alte Trasse der Kleinbahn ein Rad- und Wanderweg. Die alten Gleise der Kleinbahn sind nur noch stumme Zeugen der kurzen Blütezeit der regionalen Schmalspurbahn. Sie verkehrte im Kreis Herford zwischen Spenge und Flotow und zwar von 1900 bis 1950. Sie befinden sich am Punkt 9, die Steinbecker Mühle. Die stillgelegte, aber voll betriebsfähige Wassermühle am Boldambach wurde 1723 als Zwangsmühle erbaut. Bauern aus der Umgebung von Enger waren als sogenannte Zwangsmühlengäste dazu verpflichtet, ihr Korn hier mahlen zu lassen. Dieses Verfahren sicherte dem Eigentümer der Mühlen, meist waren es Landesherren, zusätzlich sichere Einkünfte. Sie befinden sich am Punkt 10. Boldambach und Kleinbahnhaltestelle am Enger Bad. Der Brandbach heißt in Enger Boldambach und durchfließt auf seiner gesamten Länge von 12,5 Kilometer auch das Stadtgebiet. Er mündet in die Else, speist den Umflutgraben von Gut Bustedt in Hiddenhausen und sorgt regelmäßig für Überflutungen im Enger Bruch. Um die Bebauung vor Überschwemmungen zu schützen, wurden die Ufer mit Bongossi-Hölzern, einem Tropenholz, befestigt. An einigen Stellen jedoch sind diese wieder entfernt worden, um dem Gewässer wieder mehr Raum zu geben. Am Bach und stadtnah lag bis 1958 der Dreckmannsche Badebetrieb, eine Badeanstalt ohne Schwimmbecken. Vielmehr gab es Wannenbäder in 12 Räumen mit bis zu 10.000 verabreichten Bädern im Jahr. Die Heilwirkung des Brunnenwassers geht urkundlich bis 1592 zurück. Heute befinden sich in den Gebäuden Wohnungen. Die Kleinbahn unterhielt hier eine eigene Haltestelle. Sie befinden sich am Punkt 11 an der Ortsumgehung Enger der L557. Von oben gesehen zeigt sich das ganze Ausmaß einer modernen Straßenbauplanung. Wie ein künstlicher Canyon schneidet die Trasse der L557 tief in die Landschaft ein. Begrüßt als wesentlicher Standortfaktor für Handel und Industrie sowie zur Entlastung der Innenstädte, werden Straßen wie diese aber auch kritisiert, weil sie Natur und Landschaft erheblich zerschneiden. In der Statistik der Wildunfälle des Kreises Herford sticht dieser Abschnitt der L557 besonders hervor. So sind Straßen nicht nur wichtige Verbindungen, sondern auch tödliche Hindernisse. Sie befinden sich am Punkt 12, die Heuerlingshäuser. Mit der rasch zunehmenden Bevölkerung gegen Ende des Mittelalters um 1500 wuchs der Bedarf an Nahrungsmitteln stetig an. Allerdings erhöhte sich die Zahl der unabhängigen Bauern nicht. Viele von ihnen beschäftigten jahrhundertelang unselbstständige Landarbeiter. Ihnen wurde unweit der Haupthofstelle ein kleines Haus mit etwas Land zugeteilt. Die Familien dieser Heuerlinge lebten oft über viele Generationen in ihrem Kotten, obwohl jedes Jahr eine Verlängerung des Vertrages mit dem Grundeigentümer anstand. Es existierten aber auch langjährige Pachtverhältnisse für die sogenannten Erbkötter. Wesentlich waren die Handlangerdienste, die dem Bauern entrichtet werden mussten. Ebenso wie Zinsen in Bar und dazu noch Pachtleistungen in Naturalien. Schon bald konnten die Heuerlinge ihren Lebensunterhalt allein durch die Landwirtschaft nicht mehr erwirtschaften und bauten eine sogenannte Mischökonomie auf. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden an Webstühlen in vielen Heuerlingshäusern Stoffe hergestellt. Als die Leinenindustrie die Handarbeit ablöste, wichen viele Heuerlinge auf die Herstellung von Zigarren aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg bereitete der einschneidende Strukturwandel in der Landwirtschaft der Heuerlingswirtschaft endgültig ein Ende. Viele Häuser wurden verlassen. Inzwischen sind die oft landschaftlich reizvoll gelegenen Kotten um- oder ausgebaut worden und mitunter begehrte Immobilien. In Enger gibt es eine eigene Heuerlingsroute, an der sich mit dem Rad über 20 dieser Häuser abfahren lassen. Sie befinden sich am Punkt 13, die Hofstelle Eppmeier, Sattelmeier. Für die Wortherkunft und Bedeutung der Bezeichnung Sattelmeier gibt es zwei Theorien. Zum einen kann Sattel sich beziehen auf Sattel, was Sitz bedeutet. Oder es stammt von Satteln, was sächsisch ist und Siedeln bedeutet. In diesem Zusammenhang kann man die Sattelmeierhöfe als Stammsitze oder Ursiedelhöfe bezeichnen, wo die ersten Siedler ihre Wohnstätten hatten. Zum anderen waren die Sattelmeier laut Urkunden aus dem 17. Jahrhundert Bauern, die zur Verteidigungsbereitschaft ihrer Landesherren stets einen wehrhaften Mann samt Ross bereitstellen mussten. Auch daher könnte der Name Sattelmeier herrühren. Der wenig beliebte Bereitschaftsdienst wurde übrigens dann schon bald in eine Geldabgabe umgewandelt. Sie befinden sich am Punkt 14, die Bismarck-Eiche. Der eiserne Kanzler Otto von Bismarck hatte als mächtiger Politiker in den Zeiten der ersten deutschen Einigung um 1871 großen Einfluss und er ist sogar heute noch sehr populär. Nach seiner legendären Entlassung 1890 ging eine enorme Welle der Verehrung für Bismarck durch Deutschland. Mit einer schier endlosen Reihe an Bismarck-Eichen, Bismarck-Türmen, Bismarck-Steinen und Bismarck-Gedenkstätten. Die Eiche, Sinnbild für die typischen deutschen Eigenschaften wie Standhaftigkeit und Unbeugsamkeit, wurde mit der Persönlichkeit Bismarcks gleichgestellt. Die Bismarck-Eiche an Punkt 14 ist eine Stieleiche, bei der nicht die Blätter, sondern die Früchte gestielt sind. Die sehr ähnliche Traubeneiche hat dagegen gestielte Blätter. Sie befinden sich am Punkt 15, die Trafostation als Ersatzlebensraum. Im Zuge der Elektrisierung wurden überall Transformationsstationen errichtet, oftmals Trafohäuschen genannt. Der regionale Energieanbieter, früher die Elektrizitätswerke Minden-Ravensberg, jetzt E.ON Westfalen, begann aber schon vor vielen Jahren mit der Erdverkabelung der Stromleitungen. Die Trafohäuschen wurden überflüssig und durch kleinere, modernere Einrichtungen ersetzt. Vielerorts konnten Naturschützer die Trafohäuschen vor dem Abriss bewahren und haben sie entsprechend umgebaut. Mit vielen Brutmöglichkeiten für Vögel, Wohnstätten für Fledermäuse und andere Tiere. Dieses Trafohäuschen hat die Natur schon fast ganz zurückerobert. Im Vorbeifahren ist es wie in einem grünen Dschungel kaum zu erkennen. Sie befinden sich am Punkt 16, das Waldgebiet im Großen Holz. Der Name Großes Holz ist relativ. Mit über 20 Hektar Fläche kann der Wald keineswegs mithalten mit den wirklich großen Wäldern, wie zum Beispiel im benachbarten Wiehengebirge. Allerdings ist der Kreis Herford so waldarm wie kaum ein anderer. Nur 8% sind Wald, ausgedehnte Forste fehlen fast völlig, überall liegen verstreute kleine Waldstücke. Insofern kann sich das Holz schon fast groß nennen. Die sogenannten Bauernwälder der Region weisen oft wertvolle naturnahe Bereiche auf. Über Generationen wurden sie eher zurückhaltend genutzt, so entstanden Altholzinseln mit einem großen Totholzangebot. Viele Spechte zimmern hier ihre Höhlen. In der Folge profitiert davon zum Beispiel der Star als ein heute selten gewordener Höhlenbrüter. Vielleicht hören oder sehen Sie ihn, so jedenfalls klingt er. Im südlichen Teil des Waldgebietes liegt ein Familiengrab, das zum Baringhof gehört. Diese als Erbbegräbnis bezeichneten Gräber finden sich an vielen Stellen weit verstreut in der Landschaft und sie beherbergen oft die sterblichen Überreste von Adelsgeschlechtern oder großer Bauernfamilien. Sie befinden sich am Punkt 17, der Ringsthof. Auf dem Sattelmeierhof Ringstmeier oder Ringsthof wurde 1908 ein neues Wohnhaus gebaut, das heute unter Denkmalschutz steht. Die Eigentümerfamilie König führt bis heute ein Pferd in ihrem Wappen, denn der Ringstmeier soll der Überlieferung nach den fürstlichen Pferdestall Widukinds betreut haben. Sie befinden sich am Punkt 18, die Tongrube. Vielfach finden sich im Ravensberger Hügelland Gruben zur Gewinnung von Mergel. Der wurde für die Düngung und den Wegebau gebraucht. Es gibt auch Gruben, in denen Ton oder auch Sand gewonnen wurde. Im 19. Jahrhundert sind viele Ziegeleien gegründet worden, die ihren Ton direkt oder günstig aus der Umgebung beziehen konnten. Die Tonschichten in der Region sind bis zu 20 Meter mächtig und noch tiefer. Auch heute noch finden sich im Kreis Herford aktive Abgrabungen, die massive Eingriffe in die Landschaft bedeuten. Die anschließende Renaturierung bietet allerdings die Chance, den neu entstandenen Lebensraum für Tiere und Pflanzen längerfristig zu sichern. Sie befinden sich am Punkt 19, die Hecke. Eine schöne alte Hainbuchen- und Weißdornhecke mit vielen höheren Bäumen säumt hier den Radweg und schirmt ihn gegen die Straße ab. Hecken haben vielfältige Funktionen in der Landschaft. Früher betonten sie Grenzen, sicherten den Boden vor Winderosion und boten Schutz. Viele Tiere und Pflanzen schätzen sie besonders als Lebensraum oder Lebensader. In und an ihnen kann man wunderbar von einem Ort zum anderen kriechen, klettern, hüpfen, sogar fliegen, ohne sich offen zeigen zu müssen. Leider sind Hecken wie diese in unserer ausgeräumten Landschaft selten geworden und verdienen unbedingt Schutz und Pflege. Sie befinden sich am Punkt 20, das Enger Bruch. Eine circa 2 Kilometer lange Niederung erstreckt sich westlich von Enger. Der hier ursprünglich feuchte Bruchwald lag etwa 50 Meter niedriger als die Landschaft ringsum. Der Wald wurde schon vor Jahrhunderten gerodet. Die Bezeichnung Bruch erinnert an diesen Ursprung. Landläufig ist damit aber auch eine sumpfige oder nasse Landschaft gemeint. Das im Enger Bruch entstandene offene Weideland wurde eine Gemeinheit oder Allmende. Das heißt, über 80 Familien hatten das Recht, ihr Vieh auf die Flächen zu schicken. Um 1792 umfassten die in etwa 63 Hektar. Unter Friedrich dem Großen wurden die Gemeinheiten abgeschafft und die Ländereien wurden unter den selbstständigen Bauern aufgeteilt. Die Proteste dagegen gipfelten in dem Aufstand der Frauen von Enger. Im Juli 1803 vertrieben an die 100 bewaffnete Frauen von Heuerlingen und Bauern die preußischen Landvermesser mit Gewalt aus dem Bruch. Aller Protest nutzte aber nichts. Die Vermessung wurde später doch durchgeführt und 1806 waren die Flächen aufgeteilt. Der Aussichtsturm mitten im heutigen Naturschutzgebiet bietet gute Beobachtungsmöglichkeiten. Während der Zugzeiten im Frühjahr und im Herbst lassen sich viele seltene Vogelgäste im Bruch nieder. 173 Vogelarten wurden schon festgestellt. Neben Kranichen viele Entenarten wie Krick, Knäk und Löffelente. Dazu kommen Kampfläufer und Waldwasserläufer. Die feuchten, überschwemmten Bereiche im Bruch haben es ihnen angetan und sie lassen sich zur Nahrungsaufnahme hier nieder. Damit hat das Enger Bruch eine überregionale Bedeutung als Stopover-Area, als Trittstein-Lebensraum. Quasi eine Raststätte für die vielen Zugvögel. In der Brutzeit sind es neben den Gänsen vor allem Wasserralle, Rohrweihe, Kuckuck, Rohrammer und Teichrohrsänger, die das Bruch als wertvolles Vogelbrutgebiet herausheben. Viele aktuelle und interessante Vogeldaten aus dem Enger Bruch finden sich auf der Homepage www.sturmmöwe.de, die von Vogelkundlern in Enger eingerichtet wurde. Sie befinden sich am Punkt 21, der Erlenbruch im ehemaligen Sieg. Die typischen Siegtäler der Region und deren feuchten Grünlandflächen lieferten jahrhundertelang für die Menschen wichtiges Gras und Heu. Heute sind sie vielerorts kaum noch wiederzuerkennen. Um sie mit modernen Maschinen zu bewirtschaften, sind sie meist zu eng, verwinkelt, nass und beschattet. Deshalb werden sie meist nicht mehr genutzt. Hier am Rande des Naturschutzgebietes Enger Bruch liegt ein kleines Sieg, das noch vor circa 20 Jahren als Grünland genutzt wurde. Wahrscheinlich durch Umpflügen begünstigt, haben sich seitdem viele Erlen ausgesät. Weil die Erlen sehr dicht hochwachsen, bezeichnen die Landwirte der Region die Art und Weise dieser natürlichen Wiederbewaldung mit dem Ausdruck »wie Haare auf dem Hund«. Die Erle ist als wasserliebende und anspruchslose Baumart auf Rohboden angewiesen. Rohboden entsteht natürlicherweise an Gewässern, vor allem durch Überschwemmungen. Hier kann sich die Erle besonders gut ausbreiten. Sie verträgt auch hohe Wasserstände viel besser als andere Baumarten und steht auch deshalb viel an Flüssen und Bächen. Inzwischen ist aus dem ehemaligen Grünland ein kleiner Erlenbruch geworden und es entwickeln sich Hochstauden mit Mädesüß, Binsen und Säcken. Nach vielen Jahren kann sogar ein Wald aus Erlen und Eschen entstehen. Sie befinden sich am Punkt 22, der Kleinbahnhof und sein Museum. Kleinbahnen nannte man früher die untergeordneten Bahnlinien, die meist in privater Trägerschaft und nur sehr kleinräumige Streckennetze bedienten. Nicht immer hatten diese Nebenstrecken, so der heutige Name, auch wirklich schmalere Spurbreiten. Die Herforder Kleinbahn wurde 1898 gegründet. Sie war eine Schmalspurbahn, die auch viele Güter transportierte. Am 10. August 1900 wurde die erste Teilstrecke von Enger nach Herford eröffnet. In der Blütezeit der Kleinbahnen fuhren Personen und Waren vom Weserhafen Flotow bis Schildische in Bielefeld und Werther im Kreis Gütersloh. Und das bequem und umweltfreundlich mit dem Zug. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Konkurrenz des Autoverkehrs jedoch übermächtig. In Bielefeld war 1955 und in Herford 10 Jahre später Schluss mit der Kleinbahn. Die Lokomotiven und Waggons wurden verschrottet bzw. verkauft, die Trasse abgebaut, nur die Bahnhöfe blieben teilweise erhalten. Auf der ehemaligen Trasse wurde ein Rad- und Wanderweg angelegt. Angesichts von Lärm, Energieproblemen und Abgasen der heutigen Pkw und Lkw machen die entgangenen Chancen, die das Netz der Kleinbahn bieten würde, nachdenklich. Gleich neben dem Gebäude des ehemaligen Kleinbahnhofes befindet sich heute das Kleinbahnmuseum. Hier präsentiert der Verein Kleinbahnmuseum Enger Originalfahrzeuge der Herforder und Bielefelder Bahnen. So auch den Wagen 31, das einzige bewegliche Denkmal im Kreis Herford. Darüber hinaus erinnert die mit authentischen Maschinen ausgerüstete Museumswerkstatt an die alten Zeiten, als hier täglich Loks und Wagen repariert und gewartet wurden. Sie befinden sich am Punkt 23, das Gerbereimuseum. Große Holzfässer, gewaltige Maschinen und schmeichelndes Leder. Im Gerbereimuseum Enger erfahren Sie alles über die Lederherstellung. Die restaurierten Maschinen und nicht zuletzt die authentische Geräuschkulisse vermittelt ein lebhaftes Bild der historischen Werkstatt. Wer nicht nur hören will, der darf auch fühlen. Lederstücke zum Anfassen zeigen die verschiedenen Farben, Qualitäten und Prägungen der verarbeiteten Tierhäute. Das Gerbereimuseum Enger ist das einzige in Deutschland, das sich am Originalproduktionsstandort befindet.